Dann streckt es die Hand nach mir aus, als sei es kurz davor, aus dem Eis zu klettern. Ich schreie auf. Das Bild verschwimmt, als Risse sich durch die gefrorene Oberfläche ziehen. Ein Krachen wie splitterndes Glas erfüllt die Luft. Ich höre, wie Mark hinter mir zu Boden sinkt, als würden seine Beine ihm nicht mehr gehorchen. Eine eisige Hand legt sich um meine Brust und drückt mir die Luft ab. Mit letzter Kraft stoße ich mich vom Boden ab, reiße mich los und renne hinaus. Die Tür knallt zu, schlägt von selbst ins Schloss und ich höre, wie die Scharniere bersten. Dann ist Stille. Nur das Pfeifen des Windes bleibt. Ich schaffe es zurück zum Brunnen in der Dorfmitte. Dort höre ich es wieder. Das dreimalige Klopfen unter meinen Füßen tiefer, unheimlicher, als könnte das Eis jeden Moment aufbrechen. Ich blicke zurück zum Gebäude, sehe, wie eine Silhouette mit Marks Gestalt im Türspalt auftaucht. Unbeweglich, stumm. Die weißen Augen leuchten im Mondlicht. Ein Laut, halb Schluchzen, halb Lachen dringt aus meiner Kehle, als mir dämmert, dass Mark nicht mehr Mark ist. Das Pochen wird lauter, begleitet von einem Knirschen, als gäbe es ein gigantisches Wesen unter der Oberfläche des Dorfes, das nur darauf wartet, jeden Eindringling zu verschlingen. Ich stolpere in den Schnee, spüre kaum noch meine Füße. Die Dunkelheit scheint ein Eigenleben zu haben. Sie zieht sich in meine Gedanken, flüstert meinen Namen. Wenige Augenblicke später reißt mich das Echo eines Donners aus meiner Benommenheit. Hinter mir bricht ein Teil der Kapelle ein. Ein deftiger Aufprall, gefolgt von Eisstaub, der in die Nacht aufsteigt.
Ich sehe, wie ein geborstenes Kirchenfenster auf den Boden kracht.
Dann breitet sich Ruhe aus, gefährlich und bezwingend. In diesem Moment taucht eine Stimme in meinem Kopf auf. Du bist nicht mehr du. Sie wiederholt sich, erst leise, dann lauter. Ich kann sie nicht abstellen. Ich weiß, dass etwas in diesem Dorf sich meine Seele einverleibt hat. Ein Hauch von Frost, der in meinen Adern gefriert. Das gefrorene Dorf selbst scheint ein Eigenleben zu führen. Es atmet, es pocht, es redet. Vielleicht war es immer so. Vielleicht sind nur die, die es hierher verschlägt, dumm genug, es aufzuschrecken. Ich bemerke einen letzten Glockenschlag, der vom alten Turm in der Ferne kommt. Mit ihm spüre ich ein erneutes Zittern im Schnee. Als ich mich umdrehe, sehe ich Marks dunkle Gestalt langsam auf mich zukommen, mit starren, milchigen Augen. Mir bleibt nur die Flucht. Ich drehe mich um und renne in Richtung Dorfgrenze, doch die Wege scheinen sich zu verschieben. Jede Gasse sieht gleich aus, jede Abzweigung führt zurück zu denselben verfallenen Hütten. Meine Wahl erscheint sinnlos. Meine eigenen Spuren verschwinden, als hätte der Schnee sie absichtlich gelöscht. Irgendwo über mir zieht eine Wolke vor dem Mond vorbei. Neue Dunkelheit umhüllt das Dorf. Jetzt höre ich ganz deutlich, wie Eis knirscht und Wände ächzen. Ein Rhythmus aus drei Schlägen, der langsam mein Herz übernimmt. Mein Puls passt sich dem Takt an. Ich kann nicht mehr unterscheiden, ob ich noch atme oder ob die Kälte mich bereits in ihr Reich gezogen hat. Dann stolpere ich über einen umgefallenen Zaunpfahl und stürze der Länge nach in den Schnee. Mit letzter Kraft stemme ich mich hoch, benommen, doch als ich aufblicke, sehe ich ihn. Meinen eigenen Umriss neben Mark, grau, eingefroren. Meine Kopfform, meine Schulter, mein Gang. Es ist, als hätte das Dorf mich geklont. Die beiden starren mich an in der Finsternis, verbunden durch diesen frostigen Hauch. Mir bleibt kein Ausweg. Ich weiche zurück, umklammere meine Jacke, spüre ein Zittern, das nicht nur von der Kälte kommt. Irgendwo in der Tiefe grollt dieses mysteriöse Klopfen erneut. Langsam drohend, eins, zwei, drei. Dann bricht alles in mir zusammen. Ein Schrei, der wie ein Echo klingt. Ich spüre Eis, das in meinen Adern pulsiert, als ob das Dorf mich in seine endlose Winternacht zieht. Die Silhouetten lösen sich auf oder ich verschwinde in ihrem Schatten. Ich weiß es nicht mehr. Ein Wispern verfolgt mich, während meine Welt sich verdunkelt. Du bist nicht mehr du. Es hallt und verstummt erst, als die Kälte meine Gedanken verschlingt. In der absoluten Stille ringe ich nach Luft und sehe dann, wie meine Hand sich verkehrt bewegt, als würde sie nicht mehr mir gehören. Irgendwo ertönt das ferne Läuten einer Starkwindwarnung. Oder vielleicht ist es nur eine Erinnerung daran, dass die nächste Winternacht in Frostwinkel kein Ende kennt. Ich spüre, wie das Eis meine Knie umklammert. Kein Entkommen. Ich kann das Pochen hören. Irgendwo unter dem gefrorenen Grund und es klingt wie ein Herzschlag, der dieses Dorf antreibt. Plötzlich realisiere ich, dass dieser Herzschlag nun in mir widerhallt. Ein kurzer Blick auf meine Hände verrät mir, dass meine Finger sich seltsam verfärben. Ein leichter Blauton schleicht sich ein. Ich höre Mark rufen, aber seine Stimme verändert sich, klingt bald wie meine eigene. Wir verschmelzen mit dem Frost dieser Nacht. Unsere Schritte verhallen. Alles, was bleibt, ist das nimmer endende Echo der drei Schläge. Wenn ich eines gelernt habe, dann das. Wer hierher kommt, kehrt nie als derselbe zurück. Das Dorf hat seinen Preis. Und jeder, der ihn zahlt, wird Teil eines uralten, eisigen Fluchs. Wer das liest, soll wissen, wenn man deinen Namen im Frost haucht, sei gewarnt. Denn das Echo deines eigenen Atems kann dich verraten. Die Kälte lässt dich vergessen, wer du einst warst. Ich höre noch einmal ein letztes Splittern, bevor die Dunkelheit mich umfängt. Ich hoffe, es ist ein Traum. Doch mein Abbild im Eis beginnt zu lächeln, während es die Hand nach dir ausstreckt. Die Nacht frisst alle Geräusche, nur das schaurige Klopfen bleibt. Es verschwindet nicht. Irgendwo schlägt ein einzelner Glockenton, und ich weiß, dass dies erst der Anfang ist. Wenn du eine Geschichte kennst, wenn dir etwas Unerklärliches begegnet ist, halte dich nicht zurück. Erzähle sie. Vielleicht erkennen wir gemeinsam das Knirschen, bevor die Kälte uns alle verschlingt. Das Dorf heißt Frostwinkel. Ein Ort, den man nicht auf den üblichen Landkarten findet. Irgendwann verlor es seine wenigen Bewohner an die klirrenden Winter und die weitsichtigen Kinder, die alle in die Stadt zogen. Geblieben ist nur eine Handvoll alter Gemäuer, enger Gassen und eine verschneite Kapelle, deren Tür seit Jahrzehnten verriegelt sein soll. Die Leute aus der Umgebung wissen, dort wird es im Winter kälter als anderswo und niemand kann erklären, warum. Es heißt, sobald die Kälte kommt, klopft etwas an die stillgelegten Brunnenränder, als würde es wissen, wen es rufen muss. An einem eisigen Abend schleiche ich über die zugeschneite Hauptstraße. Der Schnee unter meinen Schritten knirscht, als meldete er meinen Standort an irgendeine lauernde Macht. Ich trage eine dicke Jacke und Schals, doch die Kälte kriecht mir trotzdem in den Nacken. Plötzlich höre ich drei dumpfe Schläge. Sie hallen durch die Gasse. Kein Echo, eher ein Pochen, als ob jemand mit bloßer Faust auf gefrorenes Holz klopfen würde. Ich bleibe stehen, das Herz rast. Der Brunnen vor mir hat einen Deckel, er ist mit einer dicken Eisschicht bedeckt. Seine Form erinnert an ein Relikt aus anderen Zeiten. Mit zitternder Hand streiche ich den Schnee vom Rand. In diesem Moment flüstert etwas meinen Namen. Ich bin mir sicher, dass es nicht der Wind ist. Da huscht eine Gestalt an mir vorbei, kaum zu erkennen im Halbdunkel, und verschwindet Richtung Kapelle. Die Kapelle hat ein hohes Portal, uraltes Holz mit Metallbeschlägen, völlig eingefroren. Seit Generationen warnt man hier. Betritt nach Einbruch der Dunkelheit niemals die alte Kapelle, besonders im tiefsten Winter. Doch der junge Mann, den ich nun erkenne, heißt Mark. Er ist Neuankömmling im Nachbarort und hat von den seltsamen Gerüchten gehört. Andere sagten ihm, er solle es bleiben lassen. Doch das Mysterium lockte ihn. Ich versuche ihm zu folgen, rufe leise seinen Namen. Keine Antwort. Das Tor steht halb offen und ein kalter Windstoß schlägt es mir fast ins Gesicht. Drinnen umgibt mich schwere, eisige Luft. Die Bänke sind von Reif überzogen, der Boden ist rutschig. Durch ein zerbrochenes Fenster fällt schwaches Mondlicht. Weit hinten im Halbdunkel steht ein kleiner Altar, auf dem unerklärlicherweise eine abblätternde Kassette liegt, umhüllt von einer Kruste aus gefrorenem Kondenswasser. Ich nehme sie vorsichtig in die Hand. Mark, der neben mir steht, zieht die Kapuze tiefer ins Gesicht. Er sieht mich an. Das stand da eben noch nicht. Seine Stimme verrät Nervosität. Ich nicke, spüre die Kassette in meiner Hand und bemerke, dass darunter fremde Fingerabdrücke ins Eis gepresst sind. Dicke, vertiefte Spuren, als ob sie jemand mit ungeheurer Kraft dort hineingeritzt hätte. Plötzlich ein leises Klicken. Wir drehen uns um und sehen eine kleine Batteriebox, halb zugeschneit, zu unseren Füßen liegen. Mark hebt sie auf. Das passt vielleicht zur Kassette. Einen Moment später finden wir einen verstaubten Kassettenrekorder. Aufgeplatzt, die Knöpfe scheinbar eingefroren. Lass uns das draußen versuchen, sagt Mark. Hier drin fühle ich mich beobachtet. Wir treten vor die Kapelle, während der Wind heftiger wird. Mark schafft es, die Batteriebox einzupassen und drückt die Kassette hinein. Ein lautes, kratzendes Geräusch ertönt aus dem Lautsprecher. Wir erstarren. Meine Augen weiten sich, als ich eine Stimme erkenne, leise, flirrend. Marks eigene Stimme. Warum hörst du nicht? Flüstert das Band. Komm zurück! Ein Rauschen, dann wieder die gleiche Botschaft. Komm zurück! Mark wird blass. Er schweigt. Ich versuche herauszufinden, ob das ein übler Scherz sein kann. Vielleicht hat er selbst etwas aufgenommen. Er schüttelt den Kopf. Der Rekorder spuckt neue Fetzen aus. Öffne das Eis. Du gehörst mir. Dann bricht das Gerät ab. Auf einmal huscht eine weitere Gestalt durch den Schnee. Sie ist so schnell, dass wir nur kurz eine Silhouette erkennen. Mark schreit ihr nach, bekommt aber keine Antwort. Das Licht in einem der alten Häuser flackert. Da hängt ein zerrissenes Plakat an der Haustür, halb überfroren. Darauf stehen verschwommene Worte. Geht nicht hinaus nach Mitternacht. Denkt an das Klopfen. Das Eis knirscht unter uns, als wir weitergehen. In einer dunklen Gasse entdeckt Mark eine seltsam verzerrte Puppe. festgefroren in einem Fenster. Spiegelnde Glasaugen blicken uns an und ihr Mund ist zu einem lautlosen Schrei gespreizt. Es fühlt sich an, als wäre es kein Spielzeug, sondern ein stummer Zeuge. Rechts von mir reihen sich schneebedeckte Spuren aneinander, die plötzlich enden, als wären sie von einem Unsichtbaren hinterlassen worden. Ein leises Knistern in der Luft zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Meine Finger sind taub trotz dicker Handschuhe. Ich möchte fort, doch Mark folgt den Spuren, ruft immer wieder, wer ist da? Keine Antwort. Stattdessen ertönt hinter uns wieder das dreimalige Schlagen. Laut, eindringlich wie eine dunkle Einladung. Dann kommt es zu einer unheimlichen Entdeckung. Mark schaut auf sein Handy und zeigt mir ein Foto, das er vor 3 Minuten aufgenommen hat. Darauf sieht man uns beide vor der Kapelle. Aber hinter uns steht eine dritte Person. Das Gesicht ist kaum zu erkennen. Doch scheinbar trägt dieses Wesen Marks Jacke und hat denselben Haarschnitt. Der einzige Unterschied: die Augen wirken leer, als wären sie verkehrt herumgedreht. Wir starren auf das Display. Ich schreit: Das! Bist das nicht du? Mark stottert leise. Sein Atem gefriert in der Luft zu Nebelwolken. Er wischt über das Bild, kann es kaum fassen. Die Zeiger seiner Armbanduhr zeigen kurz vor Mitternacht, was uns daran erinnert, dass wir diese Nacht nicht länger draußen verbringen sollten. Irgendetwas Böses erwacht in diesem Dorf, sobald die Uhr die 12 erreicht. In den Fenstern ringsum flackert kaum noch Licht, obwohl es noch Strom geben müsste. Der Sturm wird lauter und ich spüre einen leichten Schmerz im linken Ohr, vermutlich wegen der Kälte. Da hört es nicht auf. Die Kassette im Rekorder beginnt plötzlich von selbst ein weiteres Mal abzuspielen, obwohl niemand sie berührt hat. Diesmal ist es meine eigene Stimme, die flüstert: Öffne die Tür. Eine Gänsehaut breitet sich auf meinen Armen aus. Mark starrt mich an, als wäre ich nicht mehr ich selbst. Was soll das? Flüstert er. Sein eigenes Echo klingt zwischen den Gassen wieder. In einem der Fenster spiegelt sich etwas, das sich rasch bewegt. Große weiße Augen, die uns nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Ein heulender Windstoß bläst lose Schneeflocken um uns herum und öffnet eine Tür zu einem alten Stall. Darin sehen wir eingefrorene Holzbalken, ein paar zerbrochene Eimer und seltsame Kratzspuren an der Wand. Der Geruch von modrigem Stroh steigt uns in die Nase. Eine Fahne eines längst vergangenen Dorffests ist im Eis eingeschlossen. Mark beugt sich vor, versucht Buchstaben zu entziffern, erkennt aber nur Bruchstücke. Froh. Sabink, fest. Auf einmal spüre ich einen Ruck an meiner Schulter. Mark zeigt auf den Boden. Eine einzelne Spur führt hinaus auf die Hinterseite des Stalls. Wir folgen ihr, die Dunkelheit wird dichter. Dann stoßen wir auf ein weiteres Gebäude. Keine Fenster, nur ein zugenageltes Portal. Darauf steht in krakeligen Lettern: Dieser Ort ist tabu, bitte nicht eintreten. Mein Herz klopft. Ich höre so etwas wie ein Kratzen, als würde etwas an der Innenseite der Tür mit Nägeln über das Holz fahren. Mark legt die Hand an den Griff. Ich will ihn zurückhalten, doch ehe ich etwas sagen kann, drückt er die Tür auf. Nichts bewegt sich. Wir schieben uns hinein. Drinnen scheint die Zeit stillzustehen. Die Wände sind mit alten Postern übersät, in denen von einer Ankunft die Rede ist. Ein seltsamer Schrein steht in der Mitte, von Eiszapfen eingefasst. Dort hängt eine zerbrochene Glocke, die einst offenbar das Dorf zu Messen gerufen hatte. Ich berühre sie leicht. Ihr Klang ist stumpf, fast wie ein Seufzen. Mark zückt erneut sein Handy, will Fotos machen. Das Display flackert. Die Kamera scheint zu spinnen. Plötzlich taucht auf dem Bildschirm wieder dieser Schatten auf. Ein Umriss, der sich mit Mark zu überlappen scheint. Ich höre eine tiefe Stimme, als könnte sie aus den Mauern selbst dringen. Du gehörst mir. Tritt ein, wo sonst keiner geht. Es ist zu viel. Ich versuche, Mark rauszuziehen, doch er ist wie gebannt. Auf einmal verhakt er sich in der kaputten Glocke, die plötzlich zu pochen beginnt. 3-mal. Laut und drohend. Mir schießt durch den Kopf, dass diese 3 Schläge wie eine Warnung oder eine Beschwörung klingen. Dann geht alles sehr schnell. Ein Scheppern ertönt, als die Glocke krachend zu Boden stürzt. Mark reißt sich los, gerät ins Straucheln und rutscht auf dem glatten Boden aus. Ich will ihm aufhelfen. Aber meine Knie versagen vor Kälte und Schock. Die Dunkelheit scheint sich zu verdichten. In der Ferne höre ich ein Poltern. Schreie, die sich anhören wie mein eigener. Doch ich stehe nur da, stumm, den Blick auf Mark gerichtet. Im fahlen Schein meines Handy-Displays sehe ich Marks Gesicht. Seine Augen sind auf einmal weiß, als hätte ein fremdes Wesen jede Spur von Leben darin gelöscht. Er richtet sich langsam auf, ohne zu zittern, obwohl die Kälte gnadenlos ist. Ein hohler Atem verlässt seine Lippen. Dann sagt er mit einer Stimme, die zwar Mark gleicht, aber unendlich fern klingt: Du bist nicht mehr du. Die Kassette springt erneut an. Diesmal klingt es wie ein Heer von Flüstern, das unseren Verstand zermalmen will. Strenge Kälte schleicht sich in meine Glieder, als wollte sie mein Blut gefrieren lassen. Marks Finger, nun bläulich verfärbt, greifen nach meiner Schulter. Er sieht mich an, ohne mich wirklich zu erkennen. Die spiegelnde Eisschicht am Boden zeigt plötzlich mein eigenes Gesicht. Doch ich bemerke etwas, das mein Herz fast zum Stillstand bringt. Dort unten im Eis ist mein Spiegelbild und es grinst mich hämisch an. Es bewegt die Lippen, obwohl ich regungslos bin. Komm zurück, sagt es lautlos.
Mein Name ist Paul Keller. Ich bin ein 41-jähriger Historiker aus Freiburg im Breisgau. Seit meiner Jugend fasziniert mich die dunkle und oft unbequeme Vergangenheit Deutschlands, besonders die, die abseits der großen historischen Ereignisse liegt. Geschichten, die vergessen oder absichtlich aus den Annalen gestrichen wurden. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Verfallene Klöster, verbotene Archive, verwitterte Friedhöfe. Aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich im September des vergangenen Jahres im Schwarzwald erlebte. Alles begann mit einem Brief. Er war handgeschrieben, auf vergilbtem Papier, dessen Ränder wie verbrannt aussahen. Die Schrift war krakelig, fast unleserlich, doch die Worte waren eindeutig. Herr Keller, ich habe etwas gefunden, das Sie interessieren wird. Kommen Sie nach Wolfseck. Es geht um ein Grab, das nicht existieren sollte. H. Kraus. Wolfseck war ein winziges Dorf tief im Schwarzwald, von dem ich nur vage gehört hatte. Die Straßenkarte zeigte es kaum an und es gab keinerlei Informationen online. Dennoch war meine Neugier geweckt. Der Name Kraus sagte mir nichts, aber das Versprechen, ein Grab, das nicht existieren sollte, zu finden, klang unwiderstehlich. Nach einer holprigen Fahrt durch endlose Wälder erreichte ich das Dorf. Wolfseck bestand aus vielleicht 15 Häusern, die meisten aus dunklem Fachwerk und mit moosbedeckten Dächern. Die Luft war feucht und kalt, obwohl es noch Spätsommer war. Niemand war zu sehen, nicht einmal Kinder. Nur eine alte Frau, die auf einer Bank saß, starrte mich an, ohne ein Wort zu sagen. Herr Kraus, mein mysteriöser Kontakt, wohnte in einem heruntergekommenen Haus am Rand des Dorfes. Er war ein Mann in den 70ern, mit tiefen Falten und einem unsteten Blick. Nachdem ich mich vorgestellt hatte, ließ er mich wortlos hinein. Die Einrichtung seines Hauses war spartanisch. Ein Holztisch, zwei Stühle, Regale voller Bücher über lokale Geschichte. Das Grab, begann er nach einer langen Pause, liegt in einem Tal, das die Dorfbewohner Todestal nennen. Es sollte nicht da sein. Es darf nicht da sein. Ich fragte nach, doch er wich meinen Fragen aus. Stattdessen drückte er mir eine Karte in die Hand, die offenbar handgezeichnet war. Folgen Sie dem Pfad bei der alten Mühle. Gehen Sie allein. Am nächsten Morgen brach ich auf. Der Pfad, den Herr Kraus beschrieben hatte, war fast vollständig überwuchert. Die Mühle, die als Orientierungspunkt diente, war nur noch eine Ruine, umgeben von dichtem Gebüsch. Von hier an wurde der Wald immer dichter, die Schatten länger. Nach etwa 2 Stunden erreichte ich das Tal. Es war eigentümlich still. Kein Vogel zwitscherte, kein Wind raschelte in den Bäumen. In der Mitte des Tales erhob sich ein Hügel und auf diesem Hügel stand ein alter, verwitterter Grabstein. Der Stein war mit einer Inschrift versehen, doch die Buchstaben waren so stark abgenutzt, dass ich kaum etwas entziffern konnte. Dennoch glaubte ich, das Wort verflucht zu erkennen. Als ich den Hügel weiter untersuchte, bemerkte ich, dass der Boden an einer Stelle seltsam hohl klang, als ich darauf trat. Mit einem kleinen Klappspaten, den ich immer bei solchen Ausflügen dabei hatte, begann ich zu graben. Nach wenigen Minuten stieß ich auf eine steinerne Platte, die mit eisernen Griffen versehen war. Es kostete mich all meine Kraft, die Platte anzuheben. Darunter befand sich eine Treppe, die in die Dunkelheit hinabführte. Der Geruch, der daraus hervordrang, war muffig und schwer, wie alte Erde und abgestandene Luft. Ich zündete meine Taschenlampe an und begann den Abstieg. Die Stufen führten in eine Art Krypta, deren Wände mit seltsamen Symbolen bemalt waren. Kreise, Augen, Linien, die sich zu einer Art Spirale formten. In der Mitte des Raumes stand ein steinerner Sarkophag, der mit Ketten umwickelt war. Ein leises Geräusch ließ mich innehalten. Es war wie ein Wispern, leise, kaum hörbar. Doch je länger ich lauschte, desto deutlicher wurde es. Die Worte waren auf Deutsch, aber altmodisch, fast wie aus einem längst vergessenen Dialekt. Du bist gekommen, wie die anderen. Ich drehte mich um, doch niemand war da. Mein Atem ging schneller und mein Herz hämmerte. Trotz meiner Furcht trat ich näher an den Sarkophag heran. Die Ketten waren mit einem seltsamen Schloss verbunden, das wie ein menschliches Gesicht geformt war. Plötzlich schloss sich die Tür hinter mir mit einem ohrenbetäubenden Knall. Die Taschenlampe flackerte und erlosch. Panik packte mich. Ich tastete im Dunkeln nach meinem Handy, doch selbst das leuchtete nicht mehr. Dann begann es. Ein Scharren, wie Fingernägel auf Stein. Erst leise, dann lauter, immer näher. Das Wispern kehrte zurück, doch diesmal war es klarer. Befreie mich. Ich stolperte zurück, doch meine Füße versagten mir den Dienst. Eine unsichtbare Kälte kroch meinen Rücken hinauf, und mein Körper fühlte sich plötzlich schwer an, als hätte etwas Unsichtbares mich gepackt. Plötzlich spürte ich etwas Warmes an meinen Fingern. Es war Blut, mein eigenes, doch ich hatte keine Wunde. Stattdessen sah ich, wie es aus den Ritzen des Sarkophags sickerte, als würde der Stein selbst bluten. In einem letzten, verzweifelten Akt begann ich zu schreien. Ich schrie so laut, dass meine eigene Stimme in meinen Ohren dröhnte. Und dann Stille. Ich erwachte später am Fuß des Hügels, ohne zu wissen, wie ich dorthin gekommen war. Der Eingang zur Krypta war verschwunden, als hätte er nie existiert. Zurück in Freiburg versuchte ich, mit Herr Kraus Kontakt aufzunehmen, doch niemand im Dorf hatte je von ihm gehört. Sein Haus war leer, verlassen, als hätte dort seit Jahren niemand mehr gewohnt. Das Einzige, was ich noch besitze, ist die Karte, die er mir gegeben hatte. Doch selbst die scheint sich verändert zu haben. Das Tal ist darauf nicht mehr eingezeichnet. Ich habe nie wieder einen Fuß in den Schwarzwald gesetzt. Aber manchmal, in stillen Nächten, höre ich immer noch dieses Wispern. Leise, wie ein Windhauch, der durch die Bäume streicht. Und ich weiß, dass ich etwas geweckt habe, das nie hätte gefunden werden dürfen. Die Wochen nach meiner Rückkehr nach Freiburg verliefen wie in einem Nebel. Meine Gedanken kreisten unaufhörlich um das Grab, die Krypta und das, was ich dort gespürt hatte. Die leisen Stimmen, das Gefühl, dass mich etwas beobachtet hatte. All das ließ mich nicht los. Ich begann schlecht zu schlafen. Und wenn ich doch einmal einschlief, verfolgten mich albtraumhafte Bilder, blutende Steine, ein Gesicht, das sich in der Dunkelheit verzerrte, und das immer gleiche Flüstern: Du hast mich gesehen. Jetzt bist du einer von ihnen. Ich versuchte, mich mit Arbeit abzulenken. Als Historiker hatte ich Zugang zu umfangreichen Archiven und ich wollte alles über Wolfseck und das Todestal herausfinden. Doch meine Recherchen waren fruchtlos. Wolfseck tauchte in keiner Karte, keinem Register oder historischen Dokument auf. Es war, als hätte das Dorf nie existiert. Noch beunruhigender war jedoch, dass die Karte, die ich von Herrn Kraus erhalten hatte, immer seltsamere Veränderungen zeigte. Die Linien verblassten und neue, feine Striche erschienen, als würde sich das Tal auf der Karte langsam verschieben. Es schien, als wollte etwas, dass ich zurückkehrte. Eines Nachts, als ich in meinem Arbeitszimmer saß, hörte ich ein leises Klopfen an meinem Fenster. Es war 2:30 Uhr morgens und ich wohnte im 3. Stock eines Altbaus. Niemand hätte dort sein können. Trotzdem erhob ich mich langsam und zog die Gardine zur Seite. Draußen war nichts zu sehen, nur die schwache Silhouette des Schwarzwaldes am Horizont. Doch das Gefühl, dass jemand oder etwas da war, ließ mich frösteln. Als ich zurück zum Schreibtisch ging, fiel mein Blick auf die Karte. Die Linien hatten sich erneut verändert. Ein neuer Weg war eingezeichnet, der tiefer ins Tal führte, zu einer Stelle, die vorher nicht markiert gewesen war. In dieser Nacht schlief ich nicht. Am nächsten Morgen beschloss ich, den Spuren der Karte zu folgen. Nicht aus Neugier, sondern aus einem seltsamen Drang heraus, als würde etwas in meinem Kopf flüstern und mich zwingen, zurückzugehen. Ich packte eine Kamera, eine Taschenlampe und genug Proviant ein, um für mehrere Stunden im Wald vorbereitet zu sein. Ich fuhr so nah wie möglich an den Rand des Schwarzwaldes und folgte dann zu Fuß den Wegmarkierungen, die auf der Karte erschienen waren. Nach Stunden erreichte ich wieder das Tal. Es sah genauso aus wie bei meinem ersten Besuch, aber diesmal wirkte die Luft noch schwerer und die Stille war bedrückender. Der neue Weg führte an dem Hügel vorbei, auf dem ich die Krypta gefunden hatte, und tiefer in den Wald hinein. Nach einer Weile stieß ich auf etwas, das mich erstarren ließ. Eine alte Holzhütte, halb zerfallen, umgeben von einem Ring aus Steinen. Auf den Steinen waren dieselben Symbole eingraviert, die ich in der Krypta gesehen hatte. Spiralen, Augen, Kreise. In der Hütte fand ich ein Tagebuch, das in grober Handschrift geschrieben war. Die Seiten waren vergilbt und rochen nach Schimmel, aber der Inhalt war klar. Ich habe ihn eingesperrt, doch er schläft nicht. Er wartet. Wenn jemand das Siegel bricht, wird er frei sein. Und wir sind verloren. Das Datum auf der letzten Seite lautete 23. Oktober 1904. Der Verfasser hatte seinen Namen nicht hinterlassen. Kaum hatte ich die Hütte verlassen, begann das Flüstern erneut. Es war jetzt lauter, eindringlicher und es schien aus allen Richtungen zu kommen. Mein Herz raste und ich rannte, ohne zurückzublicken, den Weg zurück, den ich gekommen war. Doch der Wald schien sich verändert zu haben. Die Bäume standen enger, die Wege waren kaum noch zu erkennen. Schließlich stolperte ich in eine Lichtung und fand mich vor der Krypta wieder. Der Eingang war wieder sichtbar und die steinerne Platte stand offen. Eine unsichtbare Kraft schien mich zu drängen, hineinzutreten, doch ich kämpfte dagegen an. »Lass mich frei!« Die Worte waren jetzt klar und deutlich. Sie kamen aus der Krypta, und ich wusste, dass ich einen Fehler gemacht hatte, als ich diesen Ort betreten hatte. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aus dem Wald zu entkommen. Es war, als hätte mich etwas schließlich gehen lassen. Aber nicht aus Gnade, sondern weil ich bereits zu tief verwickelt war. Seit diesem Tag hat sich mein Leben verändert. Ich höre das Flüstern überall, nicht nur nachts, sondern auch mitten am Tag. In Menschenmengen, im Lärm der Stadt. Und die Karte, sie verändert sich immer weiter. Sie zeigt jetzt nicht nur das Tal, sondern andere Orte, als wollte sie mir einen Weg weisen. Manchmal frage ich mich, ob ich einfach nur verrückt geworden bin. Aber tief in mir weiß ich, dass etwas aus dieser Krypta in die Welt entkommen ist. Es ist noch schwach, noch nicht vollständig erwacht. Doch ich kann spüren, wie es stärker wird. Und ich habe Angst, dass ich derjenige bin, der den Schlüssel zu seinem endgültigen Erwachen in Händen hält. Mein Name ist Thomas Färber. Und wenn ich heute daran denke, was im Winter des Jahres 1986 geschah, frage ich mich, ob ich überhaupt noch derselbe Mensch bin. Es geschah in der Nähe von Goslar, am Rand des Harzes, einer Gegend, die von dichten Wäldern, geheimnisvollen Mooren und düsteren Legenden geprägt ist. Damals war ich gerade 30 Jahre alt und arbeitete als Bauleiter für ein kleines Unternehmen, das sich auf die Renovierung alter Fachwerkhäuser spezialisiert hatte. Im November jenes Jahres erhielt ich den Auftrag, das verlassene Pfarrhaus einer abgelegenen Kapelle namens Heiliger Wald zu sanieren. Es war ein unscheinbares Gebäude, versteckt in einem kleinen Tal, umgeben von einem dichten Nadelwald. Die Kapelle war im 16. Jahrhundert erbaut worden und angeblich von einem Mönch geweiht, der für seine düstere Vergangenheit bekannt war. Ich hielt die Geschichten für Aberglauben, wie so vieles, was man über den Harz erzählt. Am ersten Tag kam ich in Begleitung meines Kollegen Markus an. Der Schnee hatte die Landschaft in eine weiße Stille gehüllt, die nur von dem Knirschen unserer Schritte unterbrochen wurde. Das Pfarrhaus lag versteckt hinter einer Lichtung. Seine Balken waren verwittert, die Fenster mit Brettern vernagelt. Ein uralter Keller schien das Fundament des Gebäudes zu bilden und der Eingang war mit einer schweren Holztür verschlossen. Schon beim Betreten fiel mir die bedrückende Kälte auf. Nicht nur die Winterkälte, sondern eine tiefe, unnatürliche Kälte, die selbst meine Haut prickeln ließ. Markus lachte und sagte, ich sei wohl von den Legenden beeinflusst. Doch als wir das erste Fenster öffneten, bemerkten wir etwas Merkwürdiges. Auf den Scheiben waren innen feine, kratzende Linien zu sehen, als ob jemand mit einem Messer darin herumgezeichnet hätte. Die Kinder aus dem Dorf, sagte Markus schulterzuckend, doch sein Lächeln wirkte gezwungen. Die ersten zwei Tage verliefen ereignislos. Abgesehen von der Tatsache, dass wir ein ungewöhnliches Echo hörten, sobald wir den Keller betraten. Es war, als ob der Raum unsere Schritte nicht nur widerhallte, sondern mit einer Art tiefem, dumpfem Summen antwortete. Markus meinte, es läge an der Bauweise, doch auch er wurde schweigsamer. Am dritten Tag stieß ich im Dachboden auf eine Kiste. Sie war alt, mit eisernen Beschlägen versehen, und auf dem Deckel waren seltsame, kaum lesbare Schriftzeichen eingeritzt. In der Kiste lag ein Bündel aus vergilbtem Pergament und ein silbernes Amulett in Form eines Baumes. Auf dem Pergament waren Worte in Latein geschrieben. Quidquid hic vivit, non solum a Deo creatum est. Ich verstand nur, dass es irgendetwas mit Leben und Gott zu tun hatte, doch der Satz klang mir eher wie eine Warnung als ein Gebet. In der Nacht begann es. Markus und ich hatten beschlossen, im Pfarrhaus zu übernachten, um Zeit zu sparen. Der Kamin funktionierte einigermaßen, doch die Kälte ließ sich nicht vertreiben. Gegen Mitternacht wachte ich auf. Ein seltsames Geräusch weckte mich. Ein langsames, schleifendes Scharren, als ob jemand einen schweren Gegenstand über den Holzboden zog. Ich dachte zunächst, Markus hätte Schlafprobleme. Doch als ich zu seinem Bett hinüberblickte, lag er regungslos unter seiner Decke. Das Geräusch kam von unten, aus dem Keller. Bewaffnet mit einer Taschenlampe stieg ich die knarrenden Stufen hinab. Der Keller war leer, doch die Luft war schwer, fast greifbar. Gerade wollte ich mich umdrehen, als ich einen Blick auf den Boden warf. Dort, wo die Erde feucht und nachgiebig war, hatten sich frische Abdrücke gebildet. Nackte Fußabdrücke, groß, unförmig und viel zu breit, um menschlich zu sein. Am nächsten Morgen erzählte ich Markus davon, doch er lachte nur nervös. Vielleicht ein Wildtier, meinte er, doch seine Augen sagten etwas anderes. Wir arbeiteten weiter, doch die Atmosphäre wurde immer bedrückender. Einmal glaubte ich, in einem der Fenster eine Gestalt zu sehen, die mich aus dem Wald heraus anstarrte. Es war nur ein Schatten, doch sein Umriss war eindeutig. Ein großer, breitschultriger Mann mit unnatürlich langen Armen. Gegen Abend stießen wir im Keller auf eine weitere Entdeckung. Hinter einem losen Stein in der Wand fanden wir einen kleinen Raum. In der Mitte stand ein zerbrochener Steinaltar, auf dessen Oberfläche ebenfalls die Form eines Baumes eingraviert war. Doch es war kein gewöhnlicher Baum. Seine Äste schienen sich zu winden, als ob sie nach etwas griffen. Markus flüsterte, das sieht aus wie ein Opferplatz. In der folgenden Nacht geschah es. Ich wachte erneut auf, diesmal durch ein lautes Klopfen an der Tür. Es war stockfinster und Markus war verschwunden. Ich rief nach ihm, doch niemand antwortete. Stattdessen hörte ich Schritte, die langsam die Treppe hinaufkamen. Mit zitternden Händen öffnete ich die Tür zu meinem Zimmer und sah etwas, das mich fast in den Wahnsinn trieb. Am Ende des Flurs stand eine Gestalt, riesig, mit einem Gesicht, das von Schatten verschluckt wurde. Sie hob eine knorrige Hand und ich spürte, wie meine Kehle sich zuschnürte. Plötzlich riss mich ein Schrei aus meiner Starre. Markus! Ich stürmte in den Keller, wo ich ihn fand, auf den Knien vor dem Altar, die Augen weit aufgerissen. Es lebt, flüsterte er, bevor er bewusstlos zusammenbrach. Am nächsten Morgen packten wir unsere Sachen und verließen das Pfarrhaus. Wir sprachen nie wieder darüber und Markus zog wenige Monate später in eine andere Stadt. Doch ich kann die letzten Worte, die er in dieser Nacht murmelte, nicht vergessen. Der Wald vergisst nicht. Heute, fast 40 Jahre später, wage ich es nicht, in den Harz zurückzukehren. Manchmal, wenn die Nächte besonders still sind, spüre ich die Kälte des Pfarrhauses und höre das dumpfe Summen in meinen Träumen. Es ist, als ob der Wald auf mich wartet, geduldig, zeitlos, unvergesslich. Die Wochen nach unserer Flucht aus dem Pfarrhaus waren von einer seltsamen Beklemmung überschattet. Obwohl Markus und ich keine weiteren Gespräche über die Ereignisse führten, schien unser beider Leben unwiderruflich verändert. Er begann sich mehr und mehr zurückzuziehen, verlor seinen einst so unerschütterlichen Humor und wirkte gehetzt, als würde ihn eine unsichtbare Last drücken. Ich hingegen konnte mich nicht von den Bildern befreien, die sich in meinem Kopf eingebrannt hatten. Die krummen Fußabdrücke, das schattenhafte Gesicht und vor allem die unheimliche Präsenz des Waldes, der sich um die Kapelle wie eine lebende Mauer zog. Ein halbes Jahr nach unserem Aufenthalt im Pfarrhaus erhielt ich einen Anruf von Markus' Schwester. Sie klang aufgebracht und verwirrt. Markus sei verschwunden, sagte sie. Er habe in den letzten Wochen immer häufiger von seltsamen Geräuschen in seiner Wohnung gesprochen, einem Kratzen an den Wänden und einem leisen Klopfen, das jede Nacht zur selben Stunde begann. Niemand hatte ihn seit Tagen gesehen und seine Wohnung war verlassen. Ich wollte zuerst nicht glauben, dass es irgendeinen Zusammenhang zu unserem Aufenthalt im Pfarrhaus geben könnte, doch je länger ich darüber nachdachte, desto mehr wuchs das Gefühl, dass uns damals etwas gefolgt war. Etwas, das Markus zuerst erwischt hatte. Nach langen Nächten des Grübelns entschloss ich mich, zurückzukehren. Ich musste wissen, was in diesem Haus vor sich ging, was uns dort heimgesucht hatte. Die Kapelle Heiliger Wald war seit unserem Projekt unangetastet geblieben. Kein weiterer Bauunternehmer hatte sich bereit erklärt, die Renovierung fortzuführen, und die Dorfbewohner mieden das Gebäude nach wie vor. Bewaffnet mit einer Taschenlampe, einem alten Fläschchen Weihwasser, das ich von einem befreundeten Priester erhalten hatte, und einem tiefen Gefühl des Unbehagens, machte ich mich auf den Weg. Der Wald wirkte jetzt im Sommer weniger bedrohlich, doch das änderte sich, als ich das verfallene Pfarrhaus erreichte. Es schien noch düsterer und verfallener als zuvor. Ich betrat das Haus und ging direkt in den Keller. Dort, in der kleinen Kammer mit dem Steinaltar, war etwas anders. Die Luft war schwerer und es roch nach verbranntem Holz und feuchter Erde. Auf dem Boden lag das gleiche Amulett, das ich damals im Dachboden gefunden hatte, doch es war nun mit einer dicken Schicht dunkler, klebriger Substanz überzogen, die aussah wie geronnenes Blut. In einer Ecke der Kammer fand ich Spuren, die ich zunächst für ein seltsames Muster aus Schimmel hielt. Doch als ich näher hinsah, erkannte ich, dass es ein Kreis aus Symbolen war, eingeritzt in den Boden. Die Schriftzeichen erinnerten an das Pergament, das ich damals gefunden hatte. Sie wirkten uralt, wie eine Sprache, die von keinem Menschen mehr gesprochen wurde. Ich versuchte, sie zu entziffern, als plötzlich ein Windstoß durch die Kammer fegte, obwohl es keinen erkennbaren Luftzug gab. Das Licht meiner Taschenlampe flackerte, und ich spürte, wie sich etwas hinter mir bewegte. Ich drehte mich um, doch da war nichts. Nur der Altar, der jetzt einen unheimlichen, pulsierenden Schimmer ausstrahlte. Dann hörte ich die Schritte, schwer, langsam, von oben kommend. Ich erstarrte, mein Herz raste und ich fühlte, wie der Schweiß meinen Rücken hinunterlief. Die Schritte kamen näher, als würde jemand direkt auf die Kellerstufen zusteuern. »Wer ist da?« rief ich mit zitternder Stimme, doch die Schritte hielten nicht inne. Plötzlich stand eine Gestalt im Eingang zur Kammer, ihre Silhouette von der schwachen Taschenlampe beleuchtet. Es war groß, breitschultrig und hatte die gleichen überlangen Gliedmaßen, die ich damals durch das Fenster gesehen hatte. Doch diesmal konnte ich sein Gesicht erkennen, oder vielmehr das Fehlen eines Gesichts. Stattdessen war da nur eine schwarze Leere, in der zwei glühende Punkte schwebten. wie Augen, die mich aus einer anderen Welt heraus anstarrten. Ich spürte, wie meine Knie weich wurden, doch ich zwang mich, das Weihwasser aus der Tasche zu ziehen. Mit einem verzweifelten Wurf spritzte ich es auf die Gestalt, während ich ein Gebet murmelte, das ich nur halb erinnerte. Die Kreatur stieß einen ohrenbetäubenden Schrei aus. Ein Geräusch, das kein Mensch je hätte machen können. Es war ein Klang voller Wut, Schmerz und einer unerträglichen Dunkelheit. Die Silhouette löste sich langsam in einer schwarzen, dampfenden Masse auf, doch bevor sie verschwand, sprach sie mit einer Stimme, die wie ein Wispern und ein Brüllen zugleich klang. »Du kannst nicht entkommen. Der Wald hat deine Seele gekostet.« Ich rannte, ohne zurückzublicken. Der Wald schien lebendig zu sein. Die Bäume wie Krallen, die nach mir griffen. Irgendwie schaffte ich es zurück ins Dorf, doch ich war nicht mehr derselbe. Seit jenem Tag verfolgt mich ein Gefühl der Unruhe. Der Wald ist nicht nur ein Ort, er ist ein Wesen, ein Bewusstsein, das seine Opfer nicht freigibt. Markus wurde nie gefunden. Und obwohl ich das Pfarrhaus nie wieder betreten habe, spüre ich manchmal, dass etwas mich beobachtet. Ein Schatten in der Ferne, ein Rascheln in der Nacht. Der Wald vergisst nicht und er wird auch mich eines Tages holen. Mein Name ist Markus Bauer. Ich bin ein Journalist aus Hamburg, spezialisiert auf Lokalgeschichten mit historischem Hintergrund. Im Winter des Jahres 2023 wurde ich auf eine kleine Gemeinde in Thüringen aufmerksam, die angeblich seit Jahren von seltsamen Vorkommnissen geplagt wird. Der Ort hieß Leuchtenhain, ein verschlafenes Dorf am Rande eines dunklen Waldgebiets, umgeben von kalten, nebelverhangenen Tälern. Die Bewohner behaupteten, dass es dort etwas gab, das sie nur die Schreie nannten. Ich war skeptisch, doch mein Interesse war geweckt. Also packte ich meine Sachen, setzte mich in meinen alten Volvo und machte mich auf den Weg. Leuchtenhain war genauso düster, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die wenigen Häuser, meist Fachwerkbauten aus dem 18. Jahrhundert, standen weit auseinander. Ihre Fenster waren verriegelt und die meisten Türen mit kleinen Kreuzen aus Stroh versehen. Eine seltsame Stille lag über dem Dorf, als ich meinen Wagen vor dem Gasthaus parkte, dem einzigen öffentlichen Gebäude, das noch in Betrieb zu sein schien. Ich trat ein und wurde von einer älteren Frau begrüßt, die sich als Frau Reinhardt vorstellte. Sie war die Wirtin und wirkte nervös, als sie hörte, warum ich gekommen war. »Sie wollen wegen der Schreie hier recherchieren?« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Sie sollten es sich besser noch einmal überlegen, Herr Bauer. Die Schreie, sie verändern Menschen.« Ich versuchte, sie auszufragen, doch sie wich meinen Fragen aus. Schließlich gab sie mir den Schlüssel zu einem kleinen Zimmer im oberen Stockwerk und sagte, ich solle nach Einbruch der Dunkelheit besser nicht mehr nach draußen gehen. In der ersten Nacht war es bitterkalt. Der Wind heulte durch die Ritzen der Fensterrahmen und die Dunkelheit draußen war so undurchdringlich, dass selbst die Straßenlaternen wie erloschen wirkten. Ich lag wach in meinem Bett, als ich es zum ersten Mal hörte. Ein langgezogener, klagender Schrei. Nicht menschlich, aber auch nicht eindeutig tierisch. Er kam aus dem Wald. Ein Schauder lief mir über den Rücken. Ich wollte aufstehen, das Fenster öffnen und lauschen, doch eine seltsame Beklemmung hielt mich zurück. Es war, als ob mein Körper instinktiv wusste, dass ich diesen Laut besser ignorieren sollte. Ich verbrachte die restliche Nacht schlaflos, mit pochendem Herzen und wachsamem Ohr. Am Morgen fragte ich Frau Reinhardt nach dem Schrei, doch sie wich meinen Blick aus. »Es ist besser, nicht darüber zu reden«, sagte sie nur und wandte sich schnell ab. Am zweiten Tag ging ich ins Dorfarchiv, das sich in einem alten, halbverfallenen Schulhaus befand. Dort traf ich auf den Ortschronisten, Herrn Krüger, einen gebeugten Mann mit schlohweißem Haar. Er war bereit, mir die Geschichte von Leuchtenhain zu erzählen, allerdings erst, nachdem ich ihm versichert hatte, niemandem im Dorf seinen Namen zu nennen. Die Schreie gibt es hier schon seit Jahrhunderten, begann er. Die ältesten Berichte stammen aus dem Jahr 1784. Damals verschwand ein ganzes Holzfällerlager, das am Rand des Waldes errichtet worden war. Man fand nur ihre Werkzeuge, verstreut wie von einer Panik zurückgelassen. Seitdem spricht man von einem Fluch. Er erzählte weiter, dass die Schreie angeblich von den Verlorenen stammen. Seelen, die durch ein uraltes Ritual in den Wäldern gebunden wurden. Niemand wusste genau, wer dieses Ritual durchgeführt hatte. Doch es hieß, es sei eine Strafe für Verrat und Mord gewesen. Die Schreie locken Menschen in den Wald, warnte mich Krüger. Und wer einmal hineingeht, kommt nicht mehr zurück. Am Abend desselben Tages, als der Nebel dichter wurde und das Dorf in schummrigem Grau lag, entschied ich mich, den Wald zu erkunden. Ich hatte eine Taschenlampe, eine Kamera und mein Notizbuch dabei. Kaum hatte ich den ersten Baum passiert, überkam mich ein merkwürdiges Gefühl. Die Luft war schwer, als würde etwas Unsichtbares auf meinen Schultern lasten. Die Geräusche des Waldes waren gedämpft und mit jedem Schritt wurde die Dunkelheit dichter. Dann hörte ich es wieder, diesen Schrei. Doch diesmal klang es anders, näher, beinahe flehend. Es war, als ob jemand um Hilfe rief, und gegen meinen Instinkt begann ich, der Quelle des Lautes zu folgen. Nach 20 Minuten erreichte ich eine kleine Lichtung. In der Mitte stand ein alter, verwitterter Steinkreis, mit seltsamen Symbolen bedeckt. Plötzlich brach die Stille, und die Schreie wurden ohrenbetäubend laut. Ich spürte, wie etwas an meinen Gedanken zerrte, als ob es versuchte, meinen Willen zu brechen. Panik stieg in mir auf, doch ich zwang mich, zurückzulaufen. Als ich das Dorf erreichte, war ich außer Atem und zitterte am ganzen Körper. Frau Reinhardt wartete bereits vor dem Gasthaus. Sie sah mich an, ihre Augen voller Mitleid und Furcht. Sie haben sie gehört, nicht wahr? Ich nickte nur stumm. In den folgenden Tagen wurde alles schlimmer. Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr klar denken. Die Schreie hallten in meinem Kopf, selbst wenn ich allein in meinem Zimmer war. Ich begann Schatten zu sehen, dunkle Gestalten, die sich in den Ecken meines Sichtfeldes bewegten, nur um zu verschwinden, wenn ich direkt hinsah. Herr Krüger besuchte mich eines Abends und brachte mir eine Notiz, die mich bis heute verfolgt. Wer den Wald betritt, trägt ihn für immer in sich. Ich wusste, dass ich das Dorf verlassen musste. Doch als ich meine Sachen packte und zum Auto ging, bemerkte ich, dass ich nicht mehr allein war. Aus den Fenstern der Häuser starrten die Dorfbewohner mich an, reglos, mit ausdruckslosen Gesichtern. Es war, als hätten sie etwas in mir erkannt, etwas, das ich selbst noch nicht verstand. Ich floh aus Leuchtenhain, doch der Fluch ließ mich nicht los. Selbst in Hamburg höre ich die Schreie in der Nacht. Meine Gedanken sind nicht mehr meine eigenen, und manchmal, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein anderes Gesicht, bleich, verzerrt und mit weit aufgerissenen Augen. Die Schreie von Leuchtenhain haben mich verändert, und ich fürchte, es gibt keinen Weg zurück. Es ist seltsam, wie das Leben weitergeht, selbst wenn etwas Fundamentales in einem zerbrochen ist. Wochen vergingen, und ich versuchte, mein Leben in Hamburg wieder in den Griff zu bekommen. Doch Leuchtenhain ließ mich nicht los. Die Schreie blieben. Ein leises, beständiges Flüstern in meinem Hinterkopf, das mich langsam zermürbte. Ich hörte sie, egal wo ich war, im Büro, auf der Straße, selbst in der Sicherheit meiner eigenen Wohnung. Doch es war nicht nur das Hören, es war das Sehen. Die Schatten, die ich in Leuchtenhain bemerkt hatte, folgten mir. Anfangs waren es nur flüchtige Bewegungen in den Ecken meines Blickfelds. Doch nach und nach wurden sie deutlicher. Manchmal spürte ich, wie sie sich hinter mir aufbauten, ihre Präsenz wie eine kalte, lähmende Wand aus Dunkelheit. Und immer wieder hörte ich dieses Flüstern: Komm zurück. Eine Nacht, einige Wochen nach meiner Flucht, träumte ich von dem Steinkreis im Wald. Es war ein Traum, so klar und lebendig, dass ich beim Erwachen nicht sicher war, ob ich nicht tatsächlich dort gewesen war. Im Traum stand ich inmitten der Steine und aus dem Boden wuchsen bleiche Hände, die nach mir griffen. Ihre Stimmen waren ein Chor aus Klagen und Bitten und sie riefen meinen Namen. Als ich aufwachte, war mein Herzschlag heftig und Schweiß lief mir in kalten Strömen über den Rücken. Doch das Erschreckendste war, dass ich in meiner Hand ein kleines Stück Stein hielt, das ich nie zuvor gesehen hatte. Es war ein Bruchstück mit den gleichen Symbolen, die ich im Steinkreis gesehen hatte. Ich wollte den Stein wegwerfen, ihn loswerden. Doch jedes Mal, wenn ich es versuchte, überkam mich ein lähmendes Gefühl. Eine Art Zwang, der mir sagte, dass ich ihn behalten musste. Irgendetwas verband mich mit diesem verfluchten Ort. Eines Nachts, als die Schreie so laut wurden, dass ich dachte, mein Kopf würde zerspringen, traf ich eine Entscheidung. Ich musste zurück. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich keine Wahl hatte. Es war, als ob eine unsichtbare Hand mich zog, mein Leben Stück für Stück in den Abgrund riss, bis ich kapitulierte. Ich setzte mich in meinen Wagen und fuhr stundenlang, bis ich wieder vor den vertrauten, heruntergekommenen Häusern von Leuchtenhain stand. Es war, als hätte sich nichts verändert. Und doch schien das Dorf noch toter als zuvor. Die Fensterläden waren geschlossen und keine Menschenseele war zu sehen. Ich suchte Frau Reinhardt im Gasthaus auf, doch sie war nicht da. Stattdessen fand ich einen Brief auf der Theke mit meinem Namen darauf. Darin stand nur: Du bist der Letzte. Sie warten auf dich. Ohne weiter nachzudenken, nahm ich die Taschenlampe und folgte dem bekannten Pfad in den Wald. Es war nicht mehr die Angst, die mich trieb, sondern eine seltsame Mischung aus Entschlossenheit und Resignation. Ich wusste, dass dies der einzige Weg war, dem Wahnsinn zu entkommen. Als ich den Steinkreis erreichte, bemerkte ich, dass sich etwas verändert hatte. Die Symbole auf den Steinen leuchteten in einem fahlen, bläulichen Licht. Der Boden war bedeckt mit einer dünnen Schicht Nebel und die Luft war so kalt, dass mein Atem in sichtbaren Wolken vor mir schwebte. Die Schreie wurden lauter, aber diesmal klangen sie nicht nur nach Schmerz. Sie waren voller Zorn, ein gewaltiges, kollektives Dröhnen, das die Luft vibrieren ließ. Und dann sah ich sie, die Verlorenen, Gestalten, kaum mehr als Schatten, doch mit erkennbaren Gesichtern. Ihre Augen waren tiefe, schwarze Löcher und ihre Bewegungen waren unnatürlich ruckartig. Sie bildeten einen Kreis um mich und ich spürte, wie ihre Präsenz jede Faser meines Körpers durchdrang. »Du bist zurückgekommen«, sagte eine Stimme, die sich wie tausend Stimmen zugleich anhörte. »Das war dein Schicksal.« Ich wollte schreien, wollte weglaufen, doch meine Beine gehorchten mir nicht. Die Verlorenen schlossen den Kreis immer enger und ich spürte, wie sie an meinem Geist zerrten, als ob sie mich von innen heraus zerbrechen wollten. In diesem Moment begriff ich die Wahrheit. Der Stein, den ich bei mir trug, war der Schlüssel. Es war ein Teil des Rituals, ein Fragment der Macht, die sie an diesen Ort gebunden hatte. Sie wollten, dass ich ihn zurückbrachte, doch ich wusste auch, dass das nicht das Ende sein würde. »Ihr werdet nie frei sein«, flüsterte ich, und meine Worte waren kaum hörbar über das Brüllen der Schreie. »Und ich auch nicht.« Ich legte den Stein in die Mitte des Kreises. Für einen Moment verstummte alles. Die Luft war so still, dass ich meinen Herzschlag hören konnte. Dann brach die Hölle los. Ein Lichtstrahl schoss vom Himmel herab, und die Gestalten schrien in Agonie, bevor sie sich in Rauch auflösten. Der Boden bebte und die Steine zerbrachen in tausend Stücke. Ich spürte, wie eine gewaltige Kraft durch mich hindurchströmte, bevor ich das Bewusstsein verlor. Als ich erwachte, war es Tag. Der Wald war still und der Steinkreis existierte nicht mehr. Es gab keine Spur von den Symbolen oder den Verlorenen. Ich kehrte ins Dorf zurück. Doch Leuchtenhain war verlassen. Kein Mensch war zu sehen, und die Häuser wirkten, als wären sie seit Jahren leer. Ich bin jetzt zurück in Hamburg, aber ich weiß, dass nichts wirklich vorbei ist. Die Schreie sind verstummt, doch in manchen Nächten höre ich etwas anderes. Ein Flüstern, das meinen Namen ruft. Ein Echo aus Leuchtenhain, und ich weiß, dass es mich eines Tages wiederholen wird. Mein Name ist Jakob Brandt und ich war bis vor kurzem Wanderführer in den tiefen Tälern und Wäldern Bayerns. Diese Arbeit hatte für mich immer etwas Beruhigendes. Das Rauschen der Bäume, das Knirschen der Erde unter den Füßen, die Ruhe abseits der hektischen Welt. Doch vor genau 2 Jahren führte mich ein Auftrag an einen Ort, der mich bis heute nicht loslässt. Einen Ort, der mich in meinen Träumen heimsucht und mein Leben unwiderruflich verändert hat. Diese Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf namens Tränenburg, gelegen in einer entlegenen Region nahe der Grenze zu Tschechien. Ich hatte den Namen vorher nie gehört, was ungewöhnlich war, da ich in dieser Gegend geboren und aufgewachsen bin. Eine Frau namens Anneliese Krause hatte mich kontaktiert. Sie wollte, dass ich sie und ihren Sohn Jonas auf einem alten Pfad begleite, der angeblich aus dem Dorf in ein verlassenes Kloster hoch in den Bergen führte. Tränenburg war kein gewöhnliches Dorf. Es lag in einem engen Tal und die einzigen Straßen, die dorthin führten, waren schlecht gepflegt, voller Schlaglöcher und gesäumt von einer undurchdringlichen Wand aus dunklen Fichten. Als ich ankam, war es früher Abend und das gesamte Dorf schien in einen tristen, grauen Schleier gehüllt zu sein. Die wenigen Häuser waren alt, mit schiefen Dächern und Fenstern, die mit Brettern vernagelt waren. Die Menschen, die ich sah, beobachteten mich mit einer Mischung aus Misstrauen und Traurigkeit, ohne ein Wort zu sagen. Anneliese Krause wohnte in einem der wenigen noch bewohnten Häuser. Sie war eine Frau in den 40ern, mit müden Augen und einer fast fiebrigen Entschlossenheit. Ihr Sohn Jonas, ein Junge von vielleicht 12 Jahren, wirkte blass und krank, als würde ihm die Kraft fehlen, auch nur zu lächeln. »Es geht um den Klosterpfad«, erklärte sie, kaum dass ich das Haus betreten hatte. »Er war seit Jahrzehnten unbenutzt, aber ich habe Karten gefunden, alte Aufzeichnungen. Ich muss wissen, ob er noch existiert.« Ich fragte sie nach dem Grund ihrer Reise, doch sie wich meinen Fragen aus. »Es ist wichtig«, war alles, was sie sagte. Am nächsten Morgen brachen wir auf. Der Klosterpfad begann hinter der alten Dorfkirche, deren Kirchturm eingestürzt war und deren Glocken verstummt schienen. Der Weg führte steil in den Wald hinauf und schon nach wenigen Minuten fühlte ich, wie sich die Stimmung veränderte. Die Geräusche des Dorfes verschwanden und die Stille, die uns umgab, war so vollkommen, dass sie fast erdrückend wirkte. Anneliese trug eine alte Karte bei sich, die sie immer wieder prüfte. Der Pfad war kaum noch zu erkennen, überwuchert von Moos und Gestrüpp. An manchen Stellen entdeckten wir verwitterte Steinmarkierungen, die offenbar von den Mönchen des Klosters vor langer Zeit errichtet worden waren. Nach einigen Stunden erreichten wir eine Lichtung. In der Mitte stand ein steinernes Kreuz, das fast vollständig mit Flechten bedeckt war. Darunter lag eine kleine Vertiefung im Boden, und ich bemerkte, dass der Boden um das Kreuz herum schwarz verfärbt war, als hätte dort ein Feuer gebrannt. »Hier«, flüsterte Anneliese und zeigte auf die Karte. »Hier hat es begonnen.« Ich fragte, was sie meinte, doch sie ignorierte mich erneut. Jonas hatte sich mittlerweile hingesetzt und wirkte noch schwächer als zuvor. Von der Lichtung aus führte der Pfad tiefer in den Wald. Die Luft wurde kühler und die Schatten der Bäume schienen immer länger zu werden, obwohl es noch Mittag war. Bald entdeckten wir die ersten Spuren menschlicher Präsenz. Alte, verrostete Werkzeuge, die achtlos am Wegesrand lagen, und verfallene Hütten, die aussahen, als hätten sie seit Jahrhunderten niemanden mehr beherbergt. Dann bemerkte ich etwas Seltsames. Im weichen Boden neben dem Pfad waren Fußabdrücke zu sehen, die frisch wirkten. Doch sie gehörten nicht uns. Die Abdrücke waren unregelmäßig, als hätte die Person, die sie hinterlassen hatte, geschwankt oder einen ungewöhnlichen Gang gehabt. Jonas begann zu weinen. »Wir sollten umkehren«, murmelte er, aber Anneliese ignorierte ihn. »Wir sind fast da«, sagte sie mit zittriger Stimme. Am späten Nachmittag erreichten wir das Kloster. Es war eine riesige Ruine, verborgen zwischen den Bäumen, mit zerfallenen Mauern und einem Turm, der wie ein gebrochener Finger in den Himmel ragte. Der Eingang war mit einem schweren, eisernen Tor verschlossen, doch jemand hatte es aufgebrochen. Die Tür hing schief in den Angeln, als hätte etwas Gewalt angewendet, um hineinzugelangen.
»Das ist es«,
flüsterte Anneliese, und in ihrer Stimme lag eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Angst. Im Inneren war es noch düsterer. Die Wände waren mit verblassten Fresken bedeckt, die Szenen aus dem Leben der Heiligen darstellten, doch viele der Bilder waren beschädigt, als hätte jemand versucht, sie absichtlich zu zerstören. In der Mitte der Klosterkirche entdeckten wir einen offenen Schacht, der in die Tiefe führte. Eine Leiter, alt und rostig, führte hinab. »Wir müssen dort hinunter«, sagte Anneliese ohne zu zögern. Ich weigerte mich. Es gab keine plausible Erklärung dafür, warum wir in diesen Schacht steigen sollten. Doch Anneliese ließ nicht locker und schließlich gab ich nach. Die Luft unten war kalt und schwer und der Raum, in den wir gelangten, war von einer unheimlichen Stille erfüllt. Die Wände waren mit seltsamen Symbolen bemalt, Kreisen und Spiralen, die sich in endlosen Mustern wiederholten. Im Zentrum des Raumes stand ein steinerner Altar und darauf lag ein Buch. Es war alt, die Seiten waren vergilbt und die Schrift war in einer Sprache, die ich nicht kannte.
»Das ist es«, sagte Anneliese mit Tränen in den Augen. »Das ist der Schlüssel.«
Bevor ich sie aufhalten konnte, griff sie nach dem Buch. Kaum hatte sie es berührt, begann ein seltsames Geräusch den Raum zu füllen. Ein tiefes, grollendes Summen, das direkt in meinem Kopf zu vibrieren schien. Jonas schrie auf und die Wände begannen zu beben. Staub und kleine Steine fielen von der Decke und ich packte den Jungen, um ihn in Sicherheit zu bringen. Anneliese jedoch blieb wie erstarrt stehen, das Buch in den Händen, und flüsterte unverständliche Worte. Ich zog Jonas die Leiter hinauf, während hinter uns das Grollen lauter wurde. Der Schacht begann sich zu schließen, als würde der Boden ihn verschlingen. Als wir die Oberfläche erreichten, stürzte das Kloster endgültig ein und Anneliese war verschwunden. Zurück im Dorf erzählte ich, was passiert war, doch niemand glaubte mir. Tränenburg wurde kurz darauf verlassen. Heute ist es ein Geisterdorf und niemand wagt es, den Klosterpfad zu betreten. Aber ich weiß, dass dort unten noch etwas ist. Etwas, das Anneliese geweckt hat und das nur darauf wartet, freizukommen. Die Tage nach meiner Rückkehr aus Tränenburg waren geprägt von Albträumen, die immer schlimmer wurden. Ich sah Anneliese Krause in diesen Träumen, wie sie in den Katakomben stand, das Buch in den Händen, während die Symbole auf den Wänden sich zu bewegen schienen. Doch es war nicht nur das. In manchen Nächten hörte ich eine Stimme, dieselbe, die ich im Kloster gehört hatte. Sie war tief, grollend und sprach Worte, die ich nicht verstand. Das Schlimmste jedoch war das Verschwinden von Tränenburg selbst. Als ich nur wenige Tage später versuchte, mit einer Gruppe von Freunden zurückzukehren, fanden wir keinen Weg mehr ins Tal. Die einzige Straße, die dorthin führte, war von einem Erdrutsch blockiert und es schien, als hätte niemand je von diesem Ort gehört. Meine Freunde hielten mich für verrückt und bald begann ich selbst, an meinem Verstand zu zweifeln. Entschlossen, Antworten zu finden, wandte ich mich an das Stadtarchiv von Regensburg, wo ich hoffte, historische Aufzeichnungen über Tränenburg oder das Kloster zu finden. Doch auch hier schien es, als wäre der Ort vollständig aus der Geschichte gelöscht worden. Es gab keine Karten, keine alten Grundbücher, nicht einmal vage Erwähnungen in Chroniken. Nur eine Archivarin, eine ältere Frau namens Frau Henning, schien etwas zu wissen. Als ich den Namen Tränenburg erwähnte, erstarrte sie und ihre Hände begannen zu zittern. Sie lehnte sich über den Tresen und flüsterte, »Manche Orte verschwinden nicht, weil die Zeit sie vergisst, sondern weil sie vergessen werden müssen.« Bevor ich nachfragen konnte, winkte sie mir mit einem Nicken, ihr zu folgen. Sie führte mich zu einer kleinen Kammer im hinteren Teil des Archivs, die wie lange nicht mehr betreten wirkte. Dort zog sie ein altes Buch hervor,
dessen Einband aus rissigem Leder bestand. »Dies ist das Einzige, was ich Ihnen zeigen kann«, sagte sie leise. »Aber wenn Sie klug sind, hören Sie auf, nach Antworten zu suchen.« Das Buch war eine Art Tagebuch, geschrieben von einem Mann namens Johannes Greiner, einem Wanderprediger aus dem 17. Jahrhundert. Es berichtete von einer Reise durch Bayerns entlegene Dörfer und enthielt eine detaillierte Beschreibung von Tränenburg und dem Kloster. Laut Greiners Aufzeichnungen war das Kloster von Mönchen gegründet worden, die angeblich vor der Inquisition flohen. Doch sie hatten dunkle Geheimnisse. Greiner schrieb, dass die Mönche alte Texte studierten, die nicht für menschliche Augen bestimmt waren, und Rituale durchführten, die angeblich mit einem Wesen jenseits dieser Welt kommunizierten. Eines der Rituale, so berichtete er, war schiefgegangen. Die Mönche hatten versucht, das Wesen zu binden, doch stattdessen hätten sie es geweckt. Greiner beschrieb, wie das Kloster zerstört wurde, als ob die Erde selbst es verschlungen hätte. Doch das Schlimmste war, dass das Wesen nicht vollständig vernichtet worden sei. Es war noch immer dort, in den Katakomben, eingeschlossen durch ein Siegel, das nur durch bestimmte Worte und Symbole gebrochen werden konnte. Am Ende des Tagebuchs stand eine unheilvolle Warnung. Wer die Ruhe dieses Ortes stört, trägt die Dunkelheit mit sich, wohin er auch geht. Greiners Worte verfolgten mich. Ich begann, Parallelen zu meinem Erlebnis im Kloster zu ziehen. Anneliese hatte das Buch berührt, sie hatte die Worte gesprochen, und jetzt war sie verschwunden. Ich spürte eine zunehmende Beklommenheit, als ob etwas Dunkles über mir hing. Das grollende Summen aus den Katakomben kehrte zurück. Es begann leise, wie ein Brummen am Rand meines Bewusstseins, doch es wurde lauter, besonders nachts. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich fühlte mich beobachtet, obwohl ich allein war. Dann, eines Nachts, erwachte ich mit einem Ruck. Auf meinem Nachttisch lag ein kleines, ledergebundenes Buch, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war das gleiche Buch, das Anneliese in den Katakomben gefunden hatte. Ich wusste, dass es unmöglich war. Das Kloster war eingestürzt und das Buch hätte mit ihm begraben sein müssen. Doch es war da. Und seine Präsenz schien den Raum mit einer unheilvollen Energie zu füllen. Ich öffnete es, obwohl alles in mir dagegen protestierte. Die Seiten waren mit Symbolen und Texten gefüllt, die ich nicht verstehen konnte. Aber auf der letzten Seite war ein Name geschrieben: Anneliese Krause. Ich wusste, dass ich zurückkehren musste. Es war keine rationale Entscheidung, sondern ein tiefes, unbestreitbares Gefühl, dass ich die Wahrheit finden musste, oder sie würde mich finden. Ich machte mich allein auf den Weg. Diesmal fand ich den Zugang zum Tal, als ob es mich zurückgerufen hätte. Tränenburg lag da, still und verlassen, mit Häusern, die noch mehr verfallen waren als zuvor. Doch etwas stimmte nicht. Die Schatten schienen länger, die Luft war schwerer, und der Weg zum Kloster wirkte klarer, als hätte jemand ihn freigelegt. Das Kloster war immer noch eingestürzt, doch der Schacht zu den Katakomben war wieder offen. Ohne zu zögern stieg ich hinab. Unten erwartete mich absolute Dunkelheit. Die Symbole an den Wänden glühten leicht, als ich näher trat. Auf dem Altar lag wieder das Buch, obwohl ich es in Freiburg zurückgelassen hatte. Dann begann das Summen erneut. Lauter, intensiver. Die Wände schienen sich zu bewegen, und aus den Schatten erhob sich eine Gestalt. Sie war nicht ganz menschlich, eher ein verzerrter Schatten mit leuchtenden Augen. Eine Stimme dröhnte durch die Katakomben, tief und unmenschlich. »Du hast das Siegel gebrochen. Nun gehörst du mir.« Ich erinnere mich kaum daran, wie ich entkommen bin. Als ich wieder zu mir kam, lag ich außerhalb des Klosters, im matschigen Boden des Waldes. Doch etwas war anders. Die Welt um mich herum wirkte dumpf, wie von einer unsichtbaren Barriere getrennt. Seitdem lebe ich in ständiger Angst. Die Träume haben mich nie verlassen, und manchmal sehe ich in Spiegeln eine Bewegung hinter mir, die nicht zu mir gehört. Ich habe gelernt, mit der Angst zu leben, doch ich weiß, dass es eines Tages zurückkommen wird. Was auch immer ich im Kloster geweckt habe, es ist noch da draußen. Und es wartet. Mein Name ist Elias Körner und die Ereignisse, die ich Ihnen erzählen werde, haben sich im Winter 1994 ereignet, in einem kleinen Dorf namens Grünwalde, tief im Norden Deutschlands. Ich war damals 31 Jahre alt, frisch geschieden und auf der Suche nach einem Neuanfang. Als Geograf und Hobbyfotograf hatte ich beschlossen, ein Projekt zu beginnen, das sich mit verlassenen Dörfern und den Geschichten der Menschen dort befasste. Grünwalde war eines dieser Dörfer, oder besser gesagt, das, was von ihm übrig geblieben war. Der Ort war offiziell seit den späten 80er Jahren unbewohnt. Einige sagten, es sei wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten verlassen worden. Andere flüsterten von unheilvollen Ereignissen, die die Bewohner dazu gezwungen hätten, das Dorf über Nacht zu verlassen. Es war ein Ort, der auf keiner offiziellen Karte mehr verzeichnet war und der mir nur durch einen älteren Zeitungsartikel bekannt wurde. Ich dachte, ich würde dort nur verlassene Häuser und ein paar Relikte aus der Vergangenheit vorfinden. Doch was ich in Grünwalde entdeckte, hat mein Leben für immer verändert. Es war ein eisiger Tag im Januar, als ich mein Auto am Rand eines zugewachsenen Waldweges abstellte, der nach Grünwalde führte. Der Himmel war von grauen Wolken bedeckt und eine unnatürliche Stille lag in der Luft. Nicht einmal das Knarren der Äste oder das Rufen der Krähen war zu hören. Nach etwa 2 Stunden Fußmarsch erreichte ich das Dorf. Es bestand aus etwa einem Dutzend Häusern, die in verschiedenen Stadien des Verfalls waren. Die Fenster waren zerbrochen, die Dächer eingefallen und der Schnee hatte die Straßen in ein weißes, unberührtes Tuch gehüllt. Es war, als hätte die Zeit diesen Ort völlig vergessen. Ich machte meine ersten Aufnahmen und begann, die Umgebung zu erkunden. Besonders auffällig war eine kleine Kirche, die mitten auf dem zentralen Platz des Dorfes stand. Ihr Glockenturm war schief, doch die Tür war überraschend intakt. Neben der Kirche befand sich ein Friedhof, dessen Grabsteine so alt und verwittert waren, dass die Namen darauf kaum noch lesbar waren. Ich hatte beschlossen, die Nacht in einem der weniger beschädigten Häuser zu verbringen. Mein Schlafsack war warm und ich hatte genug Proviant dabei, um ein paar Tage zu bleiben. Gegen Abend begann es zu schneien und die ohnehin schon stille Welt wurde noch gedämpfter. In der Nacht wurde ich durch ein Geräusch geweckt. Es klang wie ein leises Klopfen, regelmäßig und gedämpft. Zuerst dachte ich, es sei der Wind, der an den Fensterläden rüttelte, doch als ich genauer hinhörte, schien es von der Decke zu kommen. Mit einer Taschenlampe bewaffnet, stieg ich die wackeligen Treppen hinauf zum Dachboden. Dort war nichts. Der Boden war mit einer dicken Staubschicht bedeckt, in der meine eigenen Fußspuren die einzigen Spuren waren. Dennoch hatte ich das unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden, als ob etwas in den Schatten auf mich wartete. Am nächsten Morgen durchsuchte ich die Kirche. Das Innere war fast vollständig ausgebrannt, als ob ein Feuer hier gewütet hätte, doch einige Holzbänke und der Altar standen noch. Hinter dem Altar entdeckte ich etwas, das mich in den Bann zog. Eine alte hölzerne Falltür, die zu einem Keller führte. Der Keller war tief, kälter als die Winterluft und viel größer, als ich erwartet hatte. Die Wände waren mit schwarzem Ruß bedeckt und in einer Ecke standen zerbrochene Statuen von heiligen Figuren, die auf seltsame Weise entstellt waren. Ihre Gesichter schienen von Krallen zerschrammt. Doch das Merkwürdigste war eine Art Runenzeichnung, die in den Boden eingeritzt war. Es war ein Kreis, umgeben von unbekannten Symbolen, die nicht einmal entfernt an deutsche oder nordische Schriftzeichen erinnerten. In der Mitte des Kreises war ein seltsames Muster, das wie ein menschliches Auge aussah. Als ich mich dem Kreis näherte, spürte ich einen plötzlichen Luftzug, obwohl der Keller keinen erkennbaren Zugang nach außen hatte. Es war, als würde die Luft selbst vor Spannung vibrieren. In der folgenden Nacht geschah es. Ich wachte wieder durch ein Geräusch auf, doch diesmal war es kein Klopfen. Es war ein Flüstern. Die Worte waren leise, fremdartig. Und doch schienen sie direkt in meinen Kopf zu dringen. Ich konnte nichts verstehen, aber die Stimme war eindringlich, fast fordernd. Ich stürzte hinaus ins Freie, um der beengenden Dunkelheit des Hauses zu entkommen. Doch der Platz vor der Kirche war nicht leer. Dort, Im Schatten des Glockenturms stand eine Gestalt. Sie war kaum zu erkennen, gehüllt in etwas, das wie ein langer Mantel aussah, und sie bewegte sich nicht. Ich rief, doch keine Antwort kam. Als ich einen Schritt näher trat, verschwand die Gestalt. Nicht wie jemand, der davonläuft, sondern als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Am nächsten Morgen beschloss ich, in den umliegenden Dörfern nach Informationen über Grünwalde zu suchen. Nach mehreren Stunden fand ich einen alten Mann, der sich bereit erklärte, mit mir zu sprechen. Er erzählte mir, dass Grünwalde in den 70er Jahren ein lebendiges Dorf war, doch dann seien seltsame Dinge geschehen. Menschen hätten von Stimmen berichtet, die sie nachts riefen, von Schatten, die sich bewegten, wo keine sein sollten, und von einer drückenden Dunkelheit, die die Seele der Bewohner ergriff. Schließlich sei ein Mädchen aus dem Dorf verschwunden und nur ein blutiger Abdruck ihrer Hand wurde an der Kirchenwand gefunden. Kurz darauf hätten die Dorfbewohner beschlossen, den Ort aufzugeben. »Es war kein Ort für Menschen«, sagte der Mann leise. Ich kehrte ein letztes Mal nach Grünwalde zurück, entschlossen, das Geheimnis des Ortes zu lüften. In der Nacht wurde das Flüstern lauter, dringlicher. Die Runen im Keller begannen, in einem schwachen, unnatürlichen Licht zu glühen, und ich hörte Schritte über mir, so schwer, dass sie den Boden unter mir erzittern ließen. Ich wusste, dass ich fliehen musste. Doch als ich die Kirche verließ, sah ich sie. Dutzende von Gestalten, die mich aus den Ruinen der Häuser heraus beobachteten. Ihre Augen glühten und ihre Flüstern verschmolzen zu einem Crescendo, das mein Innerstes zu zerreißen drohte. Ich rannte. Ich habe nie wieder einen Fuß nach Grünwalde gesetzt. Mein Projekt brach ich ab und ich verbrannte alle Fotos, die ich gemacht hatte. Doch selbst heute, Jahrzehnte später, spüre ich, dass mich der Ort nicht loslässt. In stillen Nächten höre ich immer noch das Flüstern, ein Summen, das mir versichert, dass Grünwalde mich eines Tages zurückrufen wird. Nach meiner Flucht aus Grünwalde zog ich in eine Großstadt, in der Hoffnung, der beklemmenden Atmosphäre des Ortes zu entkommen. Ich mied Wälder, alte Gebäude und jede Form der Einsamkeit. Doch was auch immer ich in diesem Dorf geweckt hatte, ließ sich nicht so einfach abschütteln. Es begann schleichend. Kleine Dinge, die leicht als Einbildung abgetan werden konnten. Ein leises Klopfen in der Nacht, Schritte auf dem Flur, obwohl ich allein in meiner Wohnung war. Manchmal glaubte ich, aus dem Augenwinkel Schatten zu sehen, die sich bewegten. Doch wenn ich hinsah, war nichts da. Dann begannen die Träume. Ich fand mich immer wieder in den Straßen von Grünwalde wieder, die von einem unnatürlich dichten Nebel verhüllt waren. Die Häuser standen da wie stumme Wächter, ihre zerbrochenen Fenster wie Augen, die mich beobachteten. Aus der Kirche hörte ich das Flüstern, das immer näher kam, bis es wie ein Kreischen in meinen Ohren explodierte und mich schweißgebadet aufwachen ließ. Ein Jahr nach den Ereignissen in Grünwalde erhielt ich einen Brief ohne Absender. Die Handschrift war zittrig, fast unleserlich. Doch der Inhalt ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Du hast sie geweckt. Sie warten auf dich. Ich versuchte, den Brief zu ignorieren, ihn als einen schlechten Scherz abzutun. Doch in den darauffolgenden Wochen häuften sich die seltsamen Vorfälle. Meine elektrische Uhr blieb immer wieder um 3 Uhr morgens stehen. Bücher fielen von Regalen, obwohl kein Luftzug im Raum war. Einmal fand ich das Amulett mit dem eingravierten Auge, das gleiche, das ich in der Kirche von Grünwalde gesehen hatte, auf meinem Nachttisch. Ich war sicher, dass ich es dort nicht hingelegt hatte. Es wurde unerträglich. Ich begann, in alten Archiven nach weiteren Informationen über Grünwalde zu suchen, in der Hoffnung, die Quelle dieser Erscheinungen zu verstehen. Was ich herausfand, überstieg meine schlimmsten Befürchtungen. Ein alter Bericht aus den 20er Jahren erwähnte Grünwalde in Zusammenhang mit einer seltsamen Sekte. Diese Sekte soll in der Kirche dunkle Rituale abgehalten haben, bei denen sie angeblich mit einer alten Macht kommunizierten, die tief in den Wäldern verborgen lag. Sie glaubten, dass dieser Geist oder was auch immer es war, ihnen Wissen und Macht geben würde. Doch etwas ging schief. Ein Teilnehmer des letzten Rituals überlebte und sprach von einer Präsenz, die aus dem Boden der Kirche aufgestiegen sei. Es habe Augen gehabt, die tief wie Brunnen und so schwarz wie die Nacht waren. Kurz darauf habe die Sekte das Dorf verlassen, doch die Präsenz sei geblieben. Ich verstand nun, dass ich durch meine Neugier diese Macht erneut auf mich aufmerksam gemacht hatte. Eines Abends, es war fast 2 Jahre nach meiner Flucht aus Grünwalde, geschah das Unausweichliche. Ich saß in meiner Wohnung und arbeitete an einem Bericht, als plötzlich der Strom ausfiel. Das ganze Gebäude wurde in tiefe Dunkelheit gehüllt. Zuerst dachte ich, es sei ein gewöhnlicher Stromausfall, doch dann bemerkte ich, dass der Flur vor meiner Wohnung schwach von einem rötlichen Licht erhellt war. Es war kein warmes, beruhigendes Licht. Es pulsierte unregelmäßig, wie ein krankes Herz. Ich öffnete vorsichtig die Tür und sah am Ende des Flures eine Gestalt stehen. Sie war mir sofort vertraut. Groß, mit überlangen Gliedmaßen und einer leeren, schwarzen Fläche, wo ein Gesicht hätte sein sollen. Es starrte mich an, ohne Augen, ohne Regung. Meine Beine fühlten sich wie Blei an, doch ich zwang mich zurück in die Wohnung. Ich schlug die Tür zu und drückte mich dagegen, als ob ich dadurch sicherer wäre. Doch das Flüstern begann erneut, diesmal lauter, klarer. Es schien aus allen Richtungen zu kommen, durch die Wände, den Boden, die Luft selbst. Komm zurück, es ist noch nicht vorbei. Ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. Was auch immer ich geweckt hatte, würde mich nicht in Ruhe lassen. Es wollte, dass ich zurückkehrte. Also machte ich mich eines eisigen Novembertages erneut auf den Weg nach Grünwalde. Das Dorf war noch verlassener, als ich es in Erinnerung hatte. Die Dächer der Häuser waren fast vollständig eingestürzt, der Friedhof von der Natur überwuchert. Doch die Kirche stand noch, als hätte sie auf mich gewartet. Im Keller war alles unverändert. Der Kreis mit den Runen war noch da, ebenso die zerbrochenen Statuen. Doch diesmal lag in der Mitte des Kreises etwas, das vorher nicht dort gewesen war. Ein Spiegel. Der Spiegel war alt, sein Rahmen aus schwarzem, geschnitztem Holz, das wie verdrehte Äste aussah. Als ich hineinsah, sah ich nicht mein eigenes Spiegelbild. Stattdessen blickte ich in eine endlose Dunkelheit, aus der Augen hervortraten. Dieselben Augen, die mich in meinen Träumen verfolgt hatten. Dann hörte ich es wieder, das Flüstern. Doch diesmal war es klar und unmissverständlich. Gib dich hin, oder der Wald holt dich. Ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. Ich stellte mich in die Mitte des Kreises, nahm das Amulett, das ich mitgebracht hatte, und hielt es über den Spiegel. Das Flüstern wurde zu einem Schrei, der die Wände des Kellers zum Zittern brachte. Die Augen im Spiegel starrten mich durchbohrend an, und ich fühlte, wie eine Kälte durch meinen Körper kroch. Dann, plötzlich, war alles vorbei. Der Spiegel zerbrach und die Dunkelheit verschwand. Ich habe Grünwalde an diesem Tag verlassen und nie wieder betreten. Doch obwohl die Erscheinungen und das Flüstern aufgehört haben, fühle ich, dass ein Teil von mir dort geblieben ist. Im Kreis, im Keller, bei den Augen. Manchmal, wenn ich an einem Wald vorbeigehe, spüre ich eine unheimliche Kälte und habe das Gefühl, dass etwas mich ruft. Der Wald mag mich gehen gelassen haben, doch er hat mich nicht vergessen. Und ich weiß, dass er mich eines Tages zurückholen wird.